Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mir zugeschaltet am Telefon ist nun Dr. Ann-Christine Aschenbrenner aus Perth. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Abend.
Sie sind eine Historikerin aus Münster, seit ein paar Jahren in Australien, dauerhaft seit 2018, aber zuvor waren Sie schon öfters hier. Wie kam das?
Das kam, weil ich 2009 meinen australischen Mann kennengelernt habe und ihn dann hier öfter erst besucht habe und dann auch immer länger geblieben bin. Aber ich musste in Deutschland erst noch meinen Uni-Abschluss machen, meine Promotion zu Ende schreiben und deshalb hat sich das dann immer ein bisschen rausgezögert, bis es dann dazu gekommen ist, dass ich ganz hier geblieben bin. Mehr oder weniger. Und im Moment kommt man ja sowieso nicht nach Deutschland, insofern ist das jetzt wirklich dauerhaft.
Ihre Arbeit, also die Dissertation 2012, die war zu einem hochinteressanten Thema, finde ich, nämlich Friedrich Schiller, der großartige deutsche Autor. Sie haben sich beschäftigt mit seinem 100. Todestag 1905. Was war das genau?
Ja, das waren Gedenkfeiern, die in ganz Deutschland und eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel und von Auslandsdeutschen auch übrigens begangen wurden. Und man hat gemeint, es geht da hauptsächlich um Schiller, aber eigentlich geht es wirklich drum, ja, um die Rezeption. Wer sich wie mit Schiller befasst hat, ist höchst aufschlussreich, weil das waren alle politischen Strömungen zum Beispiel, von den Sozialdemokraten bis hin zu den Nationalkonservativen, waren eigentlich alle vertreten und jeder hat Schiller als Gefäß dafür benutzt, was er zu der Zeit eben auszusagen hatte und aussagen wollte. Und da ist Schillers Werk offensichtlich so flexibel, dass jeder gut reininterpretieren kann, was er in dem Moment gerade reinlesen möchte. Ja.
Was haben Sie reingelesen?
Ja, was habe ich reingelesen? Also ich hab versucht, das als gute Historikerin selber gar nichts reinzulesen, sondern einfach die Quellen dahingehend zu analysieren, was da eben steht. Und klar, dass man manchmal, also einige Dinge waren geradezu Hanebüchen, also insbesondere gab es da so ja, Versuche von irgendwelchen protestantischen Kirchenvertretern selber im Schiller-Stil zu schreiben und irgendwelche kleinen Miniaturen über Schiller dann zu veröffentlichen. Das war schon einigermaßen absurd und natürlich hat man da eine Meinung zu und findet einige Dinge auch im Nachhinein plausibler als andere. Also ich muss sagen, gerade Rosa Luxemburg hat einiges zu Schiller geschrieben 1905. Und wenn man die politische Agitation mal abzieht, war das ganz plausibel. Klar, also das merkt man schon. Aber ich habe versucht, das natürlich nur im Rahmen dessen zu werten, was mir dann eben auch erlaubt war als Historikerin.
So. Ich kenne von Friedrich Schiller Die Räuber, habe ich damals in der Schule gelesen, das Drama. Nicht nur als Bühnenstück, sondern als Lesedrama. Was ist für Sie das beste Werk von Schiller?
Also mir gefällt am besten Der Wallenstein. Alle drei Teile, das ist dann entsprechend lang. Da gab es mal eine wunderbare Inszenierung in Berlin mit Brandauer am Berliner Ensemble. Das war ja, also ganz, ganz unschlagbar. Und dann kann ich mich auch noch an eine Inszenierung vom Staatsschauspiel Dresden erinnern. Das war auch toll. Also den finde ich auf der Bühne gut und auch einfach als Stück an sich sehr vollendet.
Und bestimmt gibt es auch schöne Gedichte. Das ist ja auch eine Literaturform, die Schiller pflegte, also Poesie. Ja. Können Sie uns vielleicht eins Ihrer Lieblingsgedichte von Schiller vorlesen im Radio?
Oh, lieber nicht. Ich glaube, damit würde ich ihm nicht gerecht. Ich bin mehr die Theoretikerin da.
Okay, dann lassen wir das einen Profi vortragen. Und ich habe vor diesem Interview nachgeguckt und da gibt es natürlich ganz viel Material, aber Von Barbara Nüsse gibt es eine CD, Wiesenkuss der ganzen Welt. Und da findet sich ein Gedicht, das Sie sehr mögen, nicht wahr?
Ja, genau, die Kraniche des Ibikus.
Das wurde 1797 veröffentlicht. Hören wir rein.
Die Kraniche des Ibikus. Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge der Griechenstämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe der Lieder süßen Mund Apoll. So wandert er an leichtem Stabe aus Regium, des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akro Korinth des Wanderers Blicken, und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßt, befreunte Scharen, die mir zur See Begleiter waren, zum guten Zeichen nehme ich euch. Mein Los, es ist dem euren gleich. Von fernher kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach. Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte. Da sperren auf gedrangem Steg zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Saiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter. Sein Flehen dringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. So muss ich hier verlassen sterben, auf fremdem Boden, unbeweint, durch böser Buben Hand verderben, wo auch kein Rächer mir erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder. Da rauscht der Kraniche Gefieder. Er hört, schon kann er nicht mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es, und sein Auge bricht.
Wunderschön, die Kraniche des Ibikus, ein Ausschnitt aus einer Rezitation von Barbara Nüsse. Was ist für Sie das Besondere daran? Warum ist das so klassisch?
Ja, mir gefällt allein einfach die Auflösung, also dass das Gedicht eine Dynamik und Dramatik eben hat. Und das fand ich schon als Schülerin spannend. Ich weiß noch, dass unsere Deutschlehrerin Befürchtungen hatte, weil Schiller und 16-jährige Mädchen, das ist immer so eine Sache. Aber ich war damals schon ganz begeistert. Wir haben damals in der Schule Maria Stuart gelesen. Das hat mir auch gut gefallen. Und ja, und dann eben die Balladen. Und das hat sich dann auch nicht mehr geändert. Also bis dahin, dass ich unter anderem Schillers wegen mich entschieden habe, Germanistik zu studieren auch.
Ja, dann ist
Richtig.
Schiller für Sie der Größere, der Bessere als der andere ganz große Goethe?
Ich finde, das kann man so nicht sagen. Also, Sie haben beide Berechtigung und ich möchte dem armen Goethe jetzt auch nicht ans Zeug flicken, aber ja, begeistern tut mich persönlich Schiller schon mehr, ja.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
SBS Radio mit einem Gast am Telefon bzw. über Video bin ich verbunden mit Dr. Ann-Christine Aschenbrenner aus Perth. Wir haben erfahren, dass Sie 2018 dauerhaft nach Australien kamen und sich jetzt um ein Partnervisum bemühen, schon seit 2 Jahren, glaube ich. Warum dauert das so lange?
Ja, das möchten wir auch gerne wissen. Also es ist einfach so, also wir glauben, dass wir genug Material eingereicht hatten, aber die möchten halt immer noch mehr Informationen haben und das kommt dann immer so kleckerweise. Also die bitten dann um neue Informationen, dann hat man immer 28 Tage, das einzureichen. In der Zeit passiert dann sowieso nichts und ja, dann kommt halt das Nächste. Und das ist jetzt schon 3 oder 4 Mal so gewesen und das, ja, da kommt halt auch einiges an Zeit zusammen. Also, naja.
Und auch an Kosten.
Ja, auch an Kosten. Also da war dann schon jetzt eine Gesundheitsuntersuchung dabei, die hat einige 100 $ gekostet, die verpflichtend war, die ich dann demnächst erneuern werden muss, wenn das Visum bis dahin der Antrag nicht entschieden ist. Also das wird dann nochmal neu bezahlt natürlich. Dann sind immer neue Police Clearances einzureichen und ja, Führungszeugnisse, genau, die dann auch aus Deutschland geschickt werden. Und das kostet auch jedes Mal neu. Und Übersetzungen machen müssen werden dazu gemacht und ja, da kommt auch einiges an Kosten zusammen. Ist klar, der Visumsantrag selbst hat ja auch so um die 7.000 $ gekostet. Also
Und wenn Sie einen Anwalt einschalten würden, würde das helfen?
ja, ich weiß nicht. Also wir wissen nicht wirklich, ob das nötig ist zu diesem Zeitpunkt oder nicht. Es ist ein bisschen seltsam, weil ich bin auch in so diversen Social-Media-Gruppen zum Partnervisum und im Moment werden Anträge entschieden von Leuten, die wirklich noch gar nicht zusammen sind lange und die selber sagen, sie sind noch gar nicht dazu gekommen, dass sie viel hochgeladen haben. Und da war ein Pärchen australisch-kanadisch, da wurde schon, glaube ich, nach einem Monat ein positiver Bescheid gegeben und das geht halt auch. Und ich glaube, das liegt immer am Sachbearbeiter. Also, aber ja, woran es genau bei uns jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon, ja, das zerrt auch ein bisschen an den Nerven. Und, also ich wüsste schon gerne, dass ich dann auch dauerhaft wirklich hier bleiben kann und dass das eben nicht alles nur so ein Provisorium ist letztendlich.
Belastet es auch die Beziehung, wenn ich fragen darf? Also
Nee, das nicht. Also wir sind da beide sehr einig. Also dass es zwar nicht angenehm ist, die Warterei. Wir haben aber auch schon, wir sind uns genauso einig, dass wenn es sein muss, dass wir dann zur Not nach Deutschland gehen würden. Es ist auch einfacher, absurderweise für meinen Mann nach Deutschland zu kommen als Australier, geborener Neuseeländer, als umgekehrt offensichtlich für mich hier richtig anzukommen. Wir haben auch damals, als wir geheiratet haben, die Ehe in Deutschland anerkennen lassen. Also alles dahingehend ist ganz gut geregelt wohl. Aber das wäre auch schwierig, weil wir haben einen Hund, der ein Mischling mit einer Rasse ist, die in Deutschland als gefährlich gilt. Also wir könnten den Hund schon mal nicht mitnehmen. Und das macht es dann natürlich auch als Entscheidung, das würde es dann sehr schwer machen. Also einfach hier lassen ist eigentlich keine Option.
Ja,
Insofern.
was ist das für ein Hund?
Das ist die Zoe, die ist ein Mischling zwischen Staffordshire Terrier und Kelpie.
Ja, ich stelle mir das auch deswegen sehr frustrierend vor, dass Sie sich jetzt seit 3 Jahren um dieses Partnervisum bemühen oder seit 2 Jahren. Seit 3 Jahren sind Sie hier, weil Sie ja nicht arbeiten können auf Ihrem Gebiet. Sie sind hochqualifiziert als Historikerin. Sie haben ein PhD, nicht wahr? Könnten an einer Universität arbeiten, unterrichten, dozieren. Wie schaut das aus? Also, das ist bestimmt auch frustrierend, nicht wahr? Dass Sie nicht
Ja,
arbeiten können.
das ist schon frustrierend, klar. Also ich meine, das größte Problem scheint wirklich zu sein, ich habe volle Arbeitsrechte, aber die meisten Arbeitgeber, australische Arbeitgeber, können mit diesem Bridging-Visa nichts anfangen. Also denen ist nicht geläufig, was das überhaupt ist. Für die sieht das halt so aus, als ob die jemanden einstellen, dessen Visum dann eventuell von jetzt auf gleich endet und der dann weg ist. Dass das nicht so ist. Und höchstwahrscheinlich ja auch der Antrag dann irgendwann doch genehmigt wird, weil wir einfach gar nicht sehen, warum das jetzt letztlich abgelehnt werden sollte. Aber jedenfalls ist das schwer zu vermitteln. Und ich habe trotzdem mich auf meinem Fachgebiet beschäftigt. Ich habe längere Zeit im Western Australian Museum als Volunteer gearbeitet. Die haben eine ziemlich umfangreiche Sammlung, die von einer jüdischen Dame, die 1938 als Mädchen mit ihrer Mutter und ihrer Tante und ihrem Bruder hier nach Perth ausgewandert ist, von Bremen aus ans Museum gespendet worden ist. Das sind etlich viele ja, Dokumente, aber auch Sachgegenstände. Und da habe ich etliche Briefe und so weiter übersetzt. Und das ist dann hier in Köln, das Museum hat ein neues Gebäude eröffnet. Die sind umgezogen und haben deshalb auch ihre Ausstellung neu gestaltet. Und da sollte die Stanix Collection, so heißt sie, auch Teil werden. Und das ist dann auch passiert. Und deshalb musste das alles so ein bisschen aufbereitet werden. Also das habe ich schon gemacht. Das war auch hochspannend. Aber dazu fehlt mir im Moment ein bisschen die Zeit, weil ich jetzt von zu Hause aus arbeite. Immerhin das geht. Das sind auch deutsche oder beziehungsweise internationale Arbeitgeber. Da ist das dann egal. Aber natürlich ist das frustrierend. Also ich würde schon ganz gerne auch ohne diese äußeren Hindernisse gerne in meinem Bereich arbeiten, klar.
Ja, das hoffen wir alle. Dr. Ja. Ann-Christin Aschenbrenner, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Und ich denke, wir spielen zum Schluss noch einmal eine Einspielung ein von Friedrich Schiller, ein Autor, mit dem Sie sich viele Jahre beschäftigt haben. Sie haben Ihre Dissertation über ihn geschrieben, über die Rezension seines 100. Todestages 1905. Ja. Ich habe ausgesucht aus dem Drama Die Räuber. Da gibt es was Schönes vom Nationaltheater Mannheim.
Oh ja.
Und danke. Alles Gute an Christine.
Dankeschön. Tschüss.
Wohl euch, ihr seid zu beneiden. Warum sind diese Gebeine nicht mürb? Warum diese Haare nicht grau? Wehe über die Kräfte der Jugend. Willkommen, du markloses Alter.
Tod, schreien sie. Ihr Mächte des Himmels, entlastet mich dieser tödlichen Wollust.
Alle diese schönen, glänzenden Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem Helden machen.
Sie ist alles so finster, verworrene Labyrinth. Kein Ausgang, ja. Kein leidendes Gestirn. Wenn's aus wäre mit diesem letzten Odemzug, aus wie ein schalles Marionettenspiel.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.